Bist du, hast du alles fertig?
Ich habe mein Leben jetzt wieder im Griff.
Frisch geduscht.
Dreckig bin ich noch, aber ja.
Wie, hast du nicht geduscht?
Nein. Ich habe mir nur meine Schlafklamotten schon mal angezogen.
Malzen und Hopf. Ein Podcast über Bier und Braukunst. Aus der Union Brauerei Bremen mit Doreen Gaumann und Bolle Luke.
Wahnsinn. Herzlich willkommen zur Folge 7. Von Malzen und Hopf, wieder aus dem Sudhaus der Union Brauerei in Bremen, und in Doreens Podcast-Buch stehen genau 5 Wörter, wie ich das von hier sehen kann. Also normalerweise sind diese Zettel vollgeschrieben mit Dingen, die wir in dieser Folge besprechen wollen, und wir sind beide ein bisschen unvorbereitet, weil wir einfach viel zu viel zu tun haben, aber trotzdem wird es eine schöne Folge. Hallo Doreen.
Moin Moin.
Im Hintergrund ist es diesmal wirklich lauter als sonst. Das liegt daran, dass wir hier A, natürlich im Sudhaus sind, wo eigentlich immer eine Kühlung läuft. Das wäre dieses normale stumpfe Brummen, was wir hören, aber diesmal ist noch ein bisschen mehr, nämlich
das ratternde Rührwerk.
Was wird da gerührt? Was wird da gemacht?
Wir machen diese Woche noch unser alkoholfreies Bier, und dafür brauchen wir Sauergut, und das züchten wir uns da gerade hin. Das wächst und gedeiht, das muss sich ja durchsäuern, die Würze, und das braucht ein bisschen.
Das ist quasi ein großer Kessel, wo was genau drin ist?
Da ist eben das Sauergut drin, also die Milchsäure, und die wurde mit frischer Würze vermengt. Und das säuert jetzt ja erstmal durch. Das heißt, der pH-Wert senkt sich ab, und das brauchen wir für die Herstellung unseres alkoholfreien Bieres, das wir morgen brauen werden.
Okay, und da wird jetzt quasi automatisch gerührt.
Bei exakt 42 Grad.
Weil es genau exakt 42 Grad sein muss. Es
Optimum.
Darf nicht, das ist
Optimum.
Das, okay, was passiert, wenn es zu heiß oder zu kalt? Erstmal, was passiert, wenn es jetzt 50 Grad werden würde?
Ja, du hast ja quasi ein Optimum. Und nach dem Optimum kann es ja passieren, dass die das nicht mehr so lustig finden und dann sagen adieu und mach den Scheiß alleine. Mhm. Und dann dahin siechen und es nicht mehr so richtig durchsäuert.
Und wenn es zu kalt ist?
Dann kann es passieren, dass sie in der Zeit, die wir ihnen geben, das nicht schaffen durchzusäuern.
42 ist sowieso die Antwort auf die Frage nach allem. Mhm. Ja. Warum hast du eigentlich kein Handtuch dabei, wäre meine nächste Frage gewesen. Aber
was?
Per Anhalter durch die Galaxis,
sagt ihr? Kenn ich nicht.
Okay, daher kommt es mit der 42.
Ach so.
Die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest.
Okay. Und was hat das jetzt mit dem Handtuch zu tun?
Und in dem Film oder in dem Buch auch, Per Anhalter durch die Galaxis, wird gesagt, dass es wichtig ist, dass man immer ein Handtuch dabei hat.
Okay. Warum?
Aus verschiedenen Gründen. Du musst diesen Film gucken.
Ist das das gleiche Prinzip mit, warum liegt der Stroh rum? Einfach, es hängt nicht zusammen?
Nein, das ist ja kein Porno.
Achso. Ich kenne das nicht.
Außerdem habe ich auch keine Maske auf. Stimmt. Und wir wollen hier einen Podcast machen, und du möchtest mir bitte keinen blasen. Wir wollen heute über Bier reden auch noch, also nicht nur über
sexuelle Anzüglichkeiten.
Nicht nur über sexuelle Anzüglichkeiten. Wir haben natürlich beide unseren Schluck der Woche dabei. Was, glaube ich, bei dir interessanter sein wird als bei mir, weil du hast mir vorhin verraten, dass
ich ein Döschen dabei habe.
Du hast einfach in den Schrank gegriffen und irgendwas rausgenommen.
Ja, ich war dieses Mal tatsächlich ein bisschen unvorbereitet, muss ich tatsächlich zugeben. Die 2 Wochen sind schneller umgegangen, als ich dachte. Wir haben plötzlich schon Donnerstag gehabt. Und heute Morgen dann so, okay, was nehme ich mit? Ich habe noch irgendwas im Keller, aber dann muss ich noch runter in den Keller, der Bus fährt gleich. Und dann Kühlschrank auf, reingegriffen, 10 Volumenprozent gegriffen und dann ab los.
Oha.
Wir haben, ja, das wird schon.
Ist,
ja.
Okay, dann ist das quasi das letzte Bier, was wir trinken.
Ja.
Bevor bei uns die Lichter ausgehen.
Der gute Nacht, John Boy.
Ich weiß es gerade gar nicht, was ich habe. Ich weiß, was ich mit habe.
Mhm. Ich hoffe, du weißt, was du mit hast.
Ja, ja. Du wolltest über das Reinheitsgebot nochmal sprechen später.
Ja.
Da, ich glaube, da passt dann auch mein Schluck der Woche zu. Und eigentlich war geplant, dass wir diese Woche über Bockbier reden.
Ja.
Jetzt ist mir aufgefallen, die letzten Tage. Hey, in ungefähr 1,5 Wochen ist ja Karneval und Fasching. Und wir müssen eigentlich zum Anlass nehmen, dadurch, dass Karneval und Fasching ist, dass wir in dieser Folge über Kölsch und Altbier reden.
Mhm.
Und eine Freundin hat mir neulich auch für diesen Podcast aus Köln mehrere Kölsch mitgebracht, Flaschen Kölsch. Und davon habe ich einige dabei, die wir dann heute mal testen können.
Ja.
Und du hast ein Bockbier eingepackt, nicht ein Bockbier eingepackt, sondern du hast ein Altbier eingepackt, nämlich das von der Union Brauerei.
Genau.
Passt. Und Bockbier schieben wir einfach auf in 2 Wochen.
Ja, das passt ja auch noch vom Zeitablauf.
Passt alles. Ja. Und dann gibt es ein bisschen Feedback. Wollen wir damit anfangen?
Gerne.
Möchtest du erst gutes oder erst schlechtes Feedback haben?
Wie schlecht ist das Schlechte?
Ja, ich sag mal so. Ja, es geht. Es ist auch ein bisschen lustig, aber wir sind offenbar Banausen.
Oh, dann leg mal los. Mit der schlechten Nachricht.
Lieber mit der schlechten Nachricht. Okay, ja. Wir hatten letzte Woche, hattest du ein Bier dabei. Ich weiß gar nicht mehr, Brut.
Das war das Champagner, die Inselkreide.
Wir wussten nicht so genau, ob
Brü. Es... Brü, ich habe jetzt gehört, es heißt Brü.
Ja, pass auf, es heißt nicht Brü.
Oh.
Nein, es heißt Brüt.
Brüt.
Und zwar, also
und wie wird das Bier aus, Biere, wie wird das
ausgesprochen? Bière Brüt.
Bière Brüt.
Wenn das die französische Aussprache ist, wäre es Bière Brüt.
Okay.
Warte, ich habe noch mal ganz kurz die Aussprachedatenbank von diesem Google bemüht. Moment. Also in der französischen Aussprache wäre dann Brüt folgendes.
Brüt.
Das Feedback dazu ist, ihr Schaumweinbanausen, bei den Bezeichnungen Brüt, Klammer auf herb, Klammer zu, Sec, Klammer auf trocken, Klammer zu, und Demi-Sec, halbtrocken und vieles mehr, handelt es sich um Geschmacksangaben bzw. Süßegrade bei Schaumweinen. Es gibt dazu eine sehr strenge EU-Verordnung, sowohl für Wein als auch für Schaumwein. Ein Champagner-Sekt mit der Bezeichnung Brüt hat weniger als 12 Gramm Restzucker pro Liter. Und ich muss auch mal eine Lanze für den Schaumwein brechen. Hinter Schaumwein, Sekt, Champagner, Cremant, steckt häufig viel Arbeit und gute Qualität, die man in Deutschland leider kaum zu schätzen weiß. Das ist sehr traurig. Ähnlich wie bei Bier gibt es nämlich auch hier Massenware-Plörre. Was aber mit echter Handarbeit und Qualität wie bei Craft-Bier und Schaumwein nicht ansatzweise zu vergleichen ist. Dazu kommt, dass der in den Mädelsrunden gerne genommene Secco kein Schaumwein ist, sondern ein Perlwein. Beim Perlwein nimmt man quasi einen Wein und macht da, wie beim Sodastream, Kohlensäure rein. Fertig, hat nichts mit hochwertigen Grundweinen, Flaschengärungen etc. zu tun. Und wie sich der Preis von einer Flasche Sekt zusammensetzt, drösel ich jetzt mal nicht auf. Ansonsten sprengt das hier den Bier-Podcast und ich habe schon wieder Puls. Ansonsten sprengt das hier den Bier-Podcast. Qualität kostet halt und in einer Flasche Sekt für 2,79 € ist eben keine Qualität, sondern Plörre mit Böbbels und Alkohol. Wir sind also jetzt Schaumwein-Banausen. Ich sag mal so, es ist ja ein Bier-Podcast.
Gut, also wir sind einfach... sprachtechnisch.
Wir haben es einfach nicht gewusst in dem Moment. Wir waren auch ein bisschen aufgeregt. Immerhin läuft hier gerade wird hier auch eine Aufzeichnung. Und dann waren wir auch noch abgelenkt, dadurch, dass hier ordentlich was los gewesen ist im Sudhaus. Entschuldigung, dass wir nicht wussten, dass es Brüt heißt. Bière Brüt. Jetzt wissen wir es. Wir werden es nie wieder falsch machen. Genau, das war das schlechte Feedback.
Okay.
Dass wir schon fast beschimpft wurden, hätte ich beinahe gesagt. Die guten Feedbacks kamen über unser Kontaktformular auf unserer Homepage malzenundhopf.de. Mhm. Könnt ihr auch gerne mal raufgehen und uns auch gerne was schicken. Unter anderem haben wir Feedback bekommen von Michael. Michael schreibt, dass er unseren Podcast saugeil findet, weiter so. Und er ist ein wenig erfolgreicher Hobbybrauer, am Ergebnis gemessen zumindest. Wenn es um die Lernkurve geht, ist er aber höchst erfolgreich. Und er hat eine Frage an dich, Doreen.
Doreen, du, sag doch mal.
Die ihn schon eine ganze Weile beschäftigt. Die Frage lautet wie folgt. Ich liebe Roggen und dementsprechend auch Roggenbier und Roggenkorn und natürlich auch Roggenbrot. So habe ich dreimal versucht, ein kräftiges Roggenbier zu brauen und erst beim letzten Sud hat es halbwegs geklappt, weil ich den Schüttungsanteil auf knapp 20% reduziert habe. Schmeckt dann aber auch nicht mehr so dolle nach Roggen. Also meine Frage, hast du mal ein Roggenbier mit mehr als 20% Schüttung gebraut und gibt es einen Geheimtrick, um der klebrigen Masse Herr bzw. Frau zu werden? Eingemeischt bei 35 Grad, dann 20 Minuten Glucanaserast bei 40 Grad. Trotzdem war es bei mir in den ersten beiden Versuchen ein ziemlicher Pudding. Wäre echt total dankbar für einen Profi-Tipp und freue mich schon auf die nächste Folge. PS, bei den Apostelbräus mit ungewöhnlichen Getreiden habt ihr in der Aufzählung den schwarzen Hafer vergessen, aber der ist auch nicht so exorbitant lecker. Und sein Union-Favorit ist übrigens das Witbier, dicht gefolgt vom Rotbier. Das Breakfast Stout hatte er leider noch nie, klingt aber schon sehr lecker. Liebe Grüße, Michael. So, Doreen, jetzt musst du mir erstmal genau erklären, was ist eigentlich ein Glucanaserast und was bedeutet Schüttung?
Schüttung ist das Malz, also die Gesamtmenge an Malz, die du für einen Sud verwendest. Und bei Roggen gibt es gar nicht so viel Tricks. Man sollte von Roggen einfach nicht so viel verwenden. Wir haben auch mal einen kleinen Prototypen da unten auf der Anlage gemacht. Da ist die Viskosität, spielt dir irgendwann einfach einen Streich. Da muss man einfach aufpassen.
Also Roggenbier ist im Grunde genommen...
Nein, also man darf den Roggenanteil schlichtweg nicht zu hoch nehmen. Also das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Also ich würde niemals ein 100%iges Roggenbier nehmen. Das Problem gibt es teilweise auch, wenn man so viele Spezialmalze in seiner Schüttung hat, dass einfach die Viskosität nicht mehr mitmacht. Und tatsächlich kenne ich das auch von Roggen. Da ist ist das nicht die einzige Erfahrung, die man auf diesem Planeten gemacht hat.
Also es wird ein Pudding dann.
Ja.
Was heißt Glucana?
Du hast ja verschiedene Enzyme, die während des Maischens...
Ich habe Enzyme.
Der Brauer hat Enzyme, dieses Getreide hat Enzyme.
Ja, okay.
Also du hast im Getreide mehrere Enzyme, die ja deine Großbausteine zu kleineren Bausteinen abarbeiten. Und da gibt es halt auch verschiedene Rasten, Eiweißrasten, Stärkerasten, wo du Stärke zu Zucker abbaust. Und es gibt die Beta-Glucanase-Rast. Und da geht es einfach darum, auch diese Viskosität Herr zu werden. Also da gibt es spezielle Bausteine, die dafür verantwortlich sind, dass das alles einfach eine festere Masse ist. Und dann geht es darum, das Ganze abzubauen, damit sich das schön läutern lässt. Also vor allem läutern wird ja nachher einfach dein Problem. Es geht ja bei meisten ist ja alles schick. Da ist ja auch egal, ob es eine Puddingmasse ist. Das Rührwerk rührt. Und beim Läuterbottich, wenn du anfängst, das Ganze durch so ein Nudelsieb, sag ich mal, zu bringen, dann wird das nix. Ich meine, hast du mal Stärke oder Mehlschwitze oder so Stärke einfach angedickt? Einfach irgendwie Speisestärke genommen, mal mit Wasser vermengt?
Ja, sicher.
Kannst du Figuren mitbauen. Und
ja.
So musst du dir das mit unterschiedlichen Bausteinen Malz vorstellen. Und Roggen ist da einfach ganz hoch mit dabei. Da würde ich nie viel in der Schüttung verwenden. Ist meine Empfehlung.
Mhm.
Ich bin jetzt aber auch kein Brau-Roggen-Experte. Ich mache fast nie was mit Roggen. Ich bin dann eher doch in der Gerste und im Weizen unterwegs.
Okay, also 20% Roggen ist halt schon...
Man kann sich da austesten, auch an den Läuterbottichen. Je nachdem, wenn man jetzt als Hobbybrauer das eine verwendet, kann es aber sein, dass es mit einer richtigen Brauanlage mit mehr funktioniert. Das ist ja eine allgemeine Zusammensetzung. Aber das ist ähnlich wie mit dem Weizen. Der bringt zum Beispiel keine Spelze mit. Also dieses äußere Häutchen. Und das brauchen wir zum Läutern. Und deswegen muss man da zum Beispiel auch aufpassen, dass der Anteil nicht zu hoch wird. Das ist immer so eine kleine Kunst für sich, da die Schüttung zusammenzustellen.
Wenn hier jetzt jemand gerade kein Hobbybrauer ist, der zuhört und überhaupt nicht weiß, was Läutern bedeutet, kannst du das auch nochmal ganz kurz erklären, bitte?
Beim Läutern ist es so, dass wir vorher gemaischt haben. Das heißt, unsere Schüttung ist mit dem Wasser zusammen in die Maischepfanne gekommen. Das hat sich mit dem Rührwerk vermengt. Also das Rührwerk vermengt die Masse. Und danach wird das in einen Läuterbottich gepumpt. Da muss man sich einen geschlitzten Boden vorstellen. Also ähnlich das Prinzip von einem Nudelsieb. Nur, dass wir mit dem Nudelwasser weiterarbeiten und die Nudeln wegschütten. Das heißt, wir wollen den Treber nicht behalten, diese festen Stoffe, die auf dem Sieb oder in dem Sieb bleiben, sondern wollen die Würze, die wir dadurch abziehen, weiterverwenden.
Sehr schön. Konnten wir Michael nicht wirklich helfen, aber vielleicht hat es doch den einen oder anderen interessiert.
Ja.
Mit Roggen, Bierbrauen ist halt eher so mittelgut. Habe ich da jetzt mal so rausgenommen.
Mhm.
Und dann kam tatsächlich heute noch am Aufzeichnungstag ein Feedback, und zwar aus Graz, Österreich, von Markus. Der schreibt, da denke ich mir Anfang der Woche, so ein Podcast über Bier wäre während der Arbeit ganz nett, und da sticht deutschsprachig gleich mal Malzen und Hopf raus. Eine Brauerin und ein Reporter klingt interessant. So, 4 Tage später habe ich gleich alles angehört, was ihr bis jetzt so hattet, und ich muss euch einfach gleich ein Lob aussprechen. Ihr seid beide so super sympathisch und unterhaltsam, ihr harmoniert toll miteinander. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Ja, geil.
Das ist denn jetzt quasi diese Folge, die wir gerade aufzeichnen. Kurz zu mir, schreibt er, ich braue selber seit 3 Jahren und die Hobbybrauerrunde in Graz wird immer größer. Der Stammtisch platzt bald aus allen Nähten und ein Verein ist auch schon gegründet. Leider wegen Corona alles sehr schleppend. Der Stammtisch ist im Moment nur ein Fremdwort, deshalb auch die Suche nach dem Podcast. Nach dem Aufruf zur Namensgebung eures Gebräus dachte ich mir nur, oh ja, gib mir Biernamen. Dann der nächste Gedanke, das wäre ja vielleicht eine potenzielle neue Rubrik für euch. Stellt lustige, kreative, eigenartige Biernamen vor, die euch bei euren Recherchen so unterkommen. Oder halt die Namenssuche für eure eigenen Biere. Können wir mal gucken, ob man irgendwie lustige Biernamen findet. Das ist eine sehr schöne Idee. Da gehen wir beim nächsten Mal in die Recherche. Und er schreibt noch Thema Österreich. Da möchte ich euch natürlich auch gleich mal 3 meiner Lieblingsbiere und Brauereien ans Herz legen. Auf Position 1 schreibst du mit.
Mhm.
Das Alpha-Tier von Brew Age, ein sehr süffiges und fruchtiges New England IPA. Dann hätten wir das Reden oder Reden von.
Ja, hier Aussprache, ne?
Ja, aber es wird geschrieben R-E-D-E-E-N von BFOG, ein feines, ausbalanciertes Black IPA. Und auf Nummer 3 das Red Impact von Brauwerk, ein herrlich aromatisches Flanders Red. Macht jedenfalls einfach so weiter, schreibt Markus. Wir haben uns das aufgeschrieben, in einer der nächsten Folgen werden wir wenigstens 1 von diesen 3 oder alle mal irgendwann durchprobieren. Das ist eine schöne Idee. Vielen Dank für das Feedback. Wenn ihr auch Feedback habt, dann schreibt uns entweder eine E-Mail an fragen@malzenundhopf.de oder übers Kontaktformular auf unserer Homepage malzenundhopf.de oder über Twitter, Instagram und wo sind wir noch? Facebook.
Facebook, genau.
Alles unter Malzen und Hopf. Ihr werdet uns finden. Also wir freuen uns auf jeden Fall über jede Mail, die wir bekommen. Auch wenn es mal einfach nur eine Mail ist, wo uns gesagt wird, wie man Brüt richtig ausspricht.
Auch das nehmen wir uns
zu Herzen. Das nehmen wir uns zu Herzen.
Dann möchte ich doch eben noch mal eine Nachricht vorlesen von Tobi. Der hat nämlich geschrieben, dass jetzt schon viel zu lange Pausen zwischen den einzelnen Folgen sind und dass er das nicht gut findet und das als konstruktive Kritik äußern möchte, dass wir doch den Abstand zwischen den einzelnen Folgen verringern.
Okay.
Nehmen wir uns auch zu Herzen.
Nehmen wir uns auch zu Herzen, wobei ich tatsächlich sagen muss, diese 2 Wochen vergingen echt sehr, sehr schnell. Ja. Also,
das war rasend.
Wir versuchen mal, vielleicht kriegen wir mal zwischendurch so eine Sonderfolge rein. Ja. Aber ich glaube, wir müssen diese 2 Wochen müssen wir noch ein bisschen beibehalten, tatsächlich. Wir haben einfach zu viel zu tun nebenher. Ja,
im Hauptjob.
Im Hauptjob, ja. Genau. Ist noch so gerne wir euch bespaßen mit unseren
Quasseleien hier.
Quasseleien und bierischen Ergüssen. Wir müssen auch noch ein bisschen Geld verdienen zwischendurch.
Bisschen ist gut.
Gehopft wie besprochen.
So, lass uns über Altbier reden. Wollen wir mit Altbier anfangen? Dann lass uns mit dem Unionbier anfangen. Wenn wir eh schon hier sind, dann lass uns doch mit dem Unionbier anfangen und dann einfach mal eine Runde Altbier trinken.
Wo wir eh schon hier sind. Wir sind immer
wir
hier.
Wir sind immer hier, ja, genau. Was ist denn das Besondere an einem Altbier?
Also, das Besondere an einem Altbier ist, dass wir einen beschwabenen Schaum haben. Dann sind wir von den Farben her, also vom Körper, in dunklen Kupfertönen bis hin zu tiefbraunen Tönen. Dann, also es wird zum Beispiel auch teilweise als German Brown Ale bezeichnet. Und wir haben intensive Hopfennoten. Also es darf tatsächlich auch eine knackige, bittere sein. Und dann gibt es tatsächlich auch leicht karamellige, aber auch vor allem röstige Noten. Also es ist eigentlich, ich finde ein Altbier in jeder Hinsicht ein bisschen kantig. Und ich habe tatsächlich Altbier für mich neu entdeckt.
Aber das heißt Altbier nicht, weil es ein altes Bier ist.
Nein, aber es wird quasi nach einer alten Brauart gebraut.
Ja, dann mach mal auf.
Ja.
Ich habe auch noch Fragen zu Altbier gleich.
Oh.
Jo, das hat jetzt nicht so ein, das hat eher so ein Schlüsselgeräusch gemacht gerade.
Schlüssel, ja. In der Hektik heute kein Flaschenöffner eingepackt.
Muss auch mal ohne gehen.
Echt? Bitte sehr.
Oh, das sieht doch aus wie Malzbier. Das ist wirklich schön dunkel. Riecht auch nicht so alt. Was, wieso lachst du denn jetzt?
Du ziehst eine ganz schöne Schnute.
Nee. Also es hat viel Bitter auf jeden Fall.
Ich finde es immer noch geil. Ich finde es so schön,
dass es... Ich finde das so schön, dass du über deine eigenen Erzeugnisse so, also dass du dich ja so drüber freuen kannst, ne?
Das Ding ist, wenn du, also ich habe ja 3 Prototypen gemacht, immer mit einer unterschiedlichen Hefe, anderem Schüttungsanteil. Der Trick war ja auch nachher einen Hopfen zu verwenden, der leicht rote Frucht mit reinbringen, dass es nicht ganz so schwer ist. Und ich finde es so schön, wenn man mal ein Bier kreiert hat, wo ich, das klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber ich kann mich hinstellen und selbst wenn jemand sagt, finde ich scheiße, kann ich sagen, finde ich trotzdem geil.
Ja, aber das ist doch gut. Ja. Also ich meine, wenn man irgendwas gemacht hat, was man halt nicht nur für die Kunden gemacht hat, sondern wenn man etwas gemacht hat, was man selber auch total geil findet, auch wenn es zwischendurch mal verändert wurde, vom Prototypen bis hin zu dem, was da jetzt in der Flasche ist, man trotzdem immer noch sagt, ja, das ist einfach geil, was ich da gemacht habe. Und dann ist es mir auch scheißegal, ob die Leute das kaufen oder nicht, das ist einfach ein geiles Bier.
Ja. Und das Schöne ist, dass es fast weg ist. Also wir haben jetzt noch ein paar Flaschen, also eine knappe Palette.
Okay, und mehr gibt's da nicht, oder was?
Nö, das war ja so eine saisonale Sorte. Die haben wir mal auf den Markt geschmissen.
Und dann macht er das nie wieder?
Ja, nie wieder als jetzt.
Okay.
Naja, wir haben für dieses Jahr ja noch einiges vor.
Wie unterscheidet sich jetzt das Bremer Altbier, was du gemacht hast, zu einem normalen Bremer Altbier? Also schmeckt das jetzt irgendwie besonders?
Also du meinst den Unterschied von 2018 zu jetzt?
Nee, generell jetzt mal. Okay. Man hat ja eine Erwartung, wenn man Altbier probiert. Was wäre denn die Erwartung, wie es schmecken sollte eigentlich? Du hast gerade gesagt, es darf ein bisschen bitter sein.
Genau, die Bittere darf sowohl von den Röstaromen kommen, vom Malz, als auch vom Hopfen. Also da gibt es tatsächlich 2 Komponenten, die dafür sorgen können.
Und wonach schmeckt jetzt dein, wonach soll jetzt dein Altbier schmecken?
Mir ist nämlich gerade eingefallen, wir haben unser Bier gar nicht beschrieben, ne? Nee. Wir trinken, aber wir beschreiben nicht.
Deswegen.
Es tut uns leid.
Komme ich nochmal drauf.
Also, wir haben hier den beigefarbenen Schaum. Und dann sind wir wie bei allen Bieren naturtrüb. Und wir haben einen bräunlichen Ton mit leichten Rotreflexen. Der Duft ist röstig, würde ich sagen. Fruchtige Noten.
Und es ist sehr...
Ganz bisschen Kakao. woher er auch jetzt auch mal kommt.
Ja, wo du Kakao sagst, schmecke ich auch Kakao tatsächlich.
Mhm. Und aber nicht so Nesquik, sondern eher stark entölt.
Ja, und es ist tatsächlich bitter. Also es bleibt auch, die Bittere bleibt auch tatsächlich noch ein bisschen im Mund.
Ich finde sie zum Beispiel überhaupt nicht unangenehm. Ich finde, das ist eine schöne Mischung aus Röstbittere und Hopfenbittere. Ich habe viele Rückmeldungen bekommen, dass sie es sehr kantig. Also das ist halt, ich wollte ein Bier mit Statement. Ich wollte nicht immer nur ein Schlabberbier, alles was irgendwie super süffig ist, sondern darf auch einfach mal zu einem Essen, darf es auch gerne mal ein Bier mit Ecken und Kanten geben. Und das ist für mich, ich finde es trotzdem rund. Also ich finde es ja nicht unangenehm.
Nö.
Aber ich kenne tatsächlich einige, die sagen, das ist ja schon herb.
Das stimmt, das ist schon herb. Und das würde man auch eher zu einem Essen trinken. Also das passt jetzt nicht zu einem Fischgericht.
Nee, ich habe dazu, glaube ich, damals den Knipp-Burger gegessen.
Also es ist schon irgendwas Deftiges, ja, mit einer dunklen Soße.
Oh, richtig schön braten.
Ja, ja, so ein Schweinebraten mit Rosenkohl und Kartoffelpüree. Ja. Und dann das Bier dazu.
Mhm. Oh, schon ein Traum, ja.
Das ist das erste Mal, dass ich das trinke übrigens. Oh. Normalerweise bin ich immer so, dass ich, sobald du irgendwas Neues gebraut hast, kaufe ich da eine Kiste von. Aber das Altbier habe ich verpasst.
Ach. Übrigens jetzt mit neuem Logo.
Ist es bei allen Bieren jetzt so?
Vielleicht kommt das noch.
Habe ich dich neulich schon mal gefragt und auch rausgeschnitten.
Ja, neuerdings haben wir aus unseren Etiketten tatsächlich auch ein Spiderweb. Das gibt einen Verkostungseindruck. Ich war von Balken irgendwann nicht mehr so ein Freund, weil es mir kein Verhältnis gibt. Also ich sehe dann zum Beispiel von einem 2 Zentimeter langen Balken sind alle Balken ausgefüllt bei der Hopfenbittere. Dann denke ich mir entweder, oh, ist das bitter? Und bin dann vielleicht enttäuscht, wenn es nicht so ist. Und bei dem Spiderweb ist es so, dass es verschiedene Aromakomponenten hat. Gelbe Früchte, rote Früchte, süß, bitter. Und du eigentlich einen Geschmackseindruck hast. Das heißt, du siehst dann, okay, ich habe einen Mega-Ausschlag bei süß, bin aber bei bittere dann vielleicht auch total ausgeschlagen. Und Röstmalzaromen zum Beispiel gar nicht. Also du kriegst eher ein Gefühl dafür, wie es auf der Zunge ist.
Mhm. Für alle, die sich jetzt fragen, was das Spiderweb bedeutet, das ist halt einfach das Netz, was die verschiedenen Aromakomponenten hat. Wir fotografieren das nochmal und stellen das auf die Instagram-Seite, glaube ich, damit die Leute mal wissen, was das Spiderweb dann irgendwie bedeutet.
Ganz gut. Ich finde es viel dem Bier gerechter.
Ja, man sieht auf Anhieb dann genau, wo es irgendwie hingeht. Ne? Mhm. Ich habe leider keine Lesebrille mit, das ist mein Fehler. Ich sehe nur Logos. Verdammt. Wenn der Arm zu kurz wird, ne? Ich kann es nicht erkennen. Aber ja, Doreen macht ein Foto und stellt es auf Instagram. Es gibt ja Leute, die sagen, Kölsch ist kein Bier.
Hast du auch die Stangen dabei?
Nein, habe ich vergessen. Ich hätte welche bekommen können und ich habe da nicht mehr dran gedacht. Ich habe dann gesagt, bestimmt brauchen wir die nicht, weil Doreen hat bestimmt welche.
Oh, jetzt Moment. Jetzt bin ich das Problem.
Nein, nein, ich habe... Das Problem ist, wir haben ja relativ kurzfristig entschieden, dass wir in dieser Folge über Kölsch reden.
Heute Morgen?
Und nee, also ich habe da schon vor ein paar Tagen, habe ich dir schon eine Sprachnachricht geschickt. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir natürlich keine kölschgerechten Gläser haben.
Aber wir haben Sensorikgläser, nehmen wir die.
Ich wollte sagen, wir können auch aus diesen Gläsern Kölsch trinken, oder? Ist das jetzt, oh Gott, wir werden bestimmt Nachrichten bekommen.
Die nächste Kritik.
Es nützt nichts. Wir haben nur normale Sensorikgläser, aber die sind auch toll. So, ich habe 2 Kölsch dabei. Zu dem einen Kölsch gibt es eine nette Geschichte und das andere Kölsch ist einfach nur, damit man mal 2 verschiedene zum Probieren hat. Lass uns nochmal auf die Ursprungsfrage zurückkommen. Es gibt Menschen, die sagen, Kölsch ist kein Bier.
Ja.
Ist Kölsch ein Bier?
Ja.
Warum?
Weil es aufgrund des Reinheitsgebots die Zutatenliste erfüllt.
Aber ist es ein Bier, wo du sagst, lecker, oder ist es eher so, ist irgendwie eine Plörre?
Naja, es kommt drauf an. Es gibt auch Leute, die das Corona-Bier trinken. Das ist auch dünn. Budweiser ist auch ein relativ dünnes Bier, muss ich sagen. Es ist, glaube ich, Geschmackssache. Brechen wir eine Lanze für Kölsch. Können wir beide trinken?
Wir trinken auf jeden Fall beide. Mhm. Möchtest du erst das trinken, wozu es eine Geschichte gibt? Oder möchtest du erst das trinken, wo es keine Geschichte zu gibt?
Weißt du, was ich interessant finden würde, wenn wir beide parallel verkosten?
Okay. Dann hole ich raus einmal ein Kölsch von der Schreckenskammer.
Oh, das kenne ich irgendwoher.
Eines der ältesten Kölsch der Stadt beschert jedem Kölschliebhaber einen ganz besonderen Genussmoment. Der Legende nach wurde es den Gefangenen auf dem Weg zu ihrer Richtstelle im Brauhaus zur Henkersmahlzeit gereicht und trägt seither diesen Namen. Ein kräftiges, vollmundiges, hochvergorenes, schrecklich leckeres Kölsch. Dann ist es jetzt unsere Henkersmahlzeit.
Die Farbe ist schön. Also auch mit dem Korken, super stimmig.
Ja.
Gefällt mir. Also fürs Auge ist es schon mal was.
Fürs Auge ist es schon mal was. Ich finde es auch super. Also wie gesagt, mitgebracht aus Köln von einer sehr guten Freundin.
Die Geschichte?
Die Geschichte gehört zu dem anderen Kölsch.
Okay.
Das ist nämlich das Mühlenkölsch. Frisch aus der Malzmühle in dieser Brauerei. Das ist eine relativ kleine Brauerei. Da gibt es eine Geschichte zu, denn da hat mal jemand sehr Bekanntes in dieser Brauerei einen Platz reserviert und gegessen und Kölsch getrunken. Und die Geschichte dazu, die erzählt euch jetzt die liebe Kollegin Jenny.
In der Brauerei zur Malzmühle am Kölner Heumarkt, da hängt ein Foto an der Wand mit Ex-US-Präsident Bill Clinton, wie er dort zu Gast ist. Und das hatte mich damals gewundert, als ich das gesehen habe, weil die Brauerei zwar jetzt nicht unbekannt ist, aber mit Sicherheit nicht die bekannteste und auch bei weitem nicht die größte in der Kölner Innenstadt. Und dann habe ich den Köbis gefragt, wie es kam, dass der Präsident zu der Zeit denn in diesem Brauhaus war. Und der hat mir dann erklärt, dass das 1999 war, als Bill Clinton zum Auftakt des G8-Gipfels in der Stadt war. Und im Vorfeld hat jemand angerufen, und zwar bei der Konkurrenz, einem größeren und bekannteren Brauhaus, und wollte reservieren. Und hat dann gesagt, ja, Bill Clinton, der möchte gerne da mit seiner Entourage essen und trinken. Und sie wollen da gerne einen Bereich absperren. Und da hat wohl der Kürbis aus dem anderen Brauhaus da in seinem ganzen Trubel nur gesagt, ja, ja, und moin, Kütterpapst, und aufgelegt. Ja, und dadurch kam es, dass dann die Reservierung in dem Brauhaus zur Malzmühle erfolgte. Dort hat dann Bill Clinton nach den Aussagen des Kürbis Sauerbraten gegessen und Kölsch getrunken. Und als er dann gegangen ist, so behaupten es Gäste, hätten sie gehört, wie er zum Abschied gesagt hat, in Anlehnung an John F. Kennedys berühmten Ausspruch, ich bin ein Berliner, hätte er gesagt, ich bin ein Kölsch. Wie viel davon jetzt urbaner Mythos ist und wie viel wahre Geschichte, das kann ich euch nicht sagen. Aber dieses Foto, dieser Bildbeweis, dass Bill Clinton in der Brauerei zur Malzmühle war, das hängt dort wirklich.
Und wir trinken jetzt quasi ein Bier, was auch der US-Präsident Bill Clinton mal getrunken hat. Ist cool, oder?
Ja, voll die schöne Stimme.
Von mir aus kann Jenny noch mehr Geschichten erzählen auch. Ja. Und sie Jenny hatte halt auch die beiden
Kölsch.
Sie hat nicht nur die beiden mitgebracht, sie hat noch viel mehr Kölsch mitgebracht. Streue ich dann irgendwann mal so im Schluck der Woche ein.
Zu dem abgelaufenen Adventskalender.
Genau. Also ich traue mich schon gar nicht mehr, diesen abgelaufenen Adventskalender mitzubringen. Weißt du, denn ich hole jetzt andere. Auch heute ist kein Adventskalender-Schluck der Woche, sondern heute habe ich extra ein frisches Bier gekauft.
So, dafür bringe ich dann die 3,5 Jahre abgelaufen.
Genau, du bringst dann die ganz alten Biere von 2017 abgelaufen, die trotzdem noch schmecken.
Ja, die bisher lecker waren.
Tatsächlich. Letzte Folge reinhören, Folge 6. Mhm. Welches möchtest du zuerst aufmachen? Nee, wir wollen ja beide parallel
probieren. Wir wollen beide parallel.
Du musst die aber beide aufmachen, weil ich habe keinen Öffner hier.
Du kannst auch mal einen Schlüssel haben.
So, das war jetzt die Schreckenskammer.
Ich überlege gerade, wo ich die Schreckenskammer schon mal getrunken habe.
Wahrscheinlich in Köln.
Nee, da war ich.
Warst du schon mal in Köln?
Oh, das ist. Lass es 6 Jahre her sein.
Wir fangen mit dem Clintonbier an, ne?
Mhm. Also es sieht alle Male aus wie Mittelstrahlhell.
Ich wollte eigentlich noch. Das stimmt. Nee, Mittelstrahlhell war ein bisschen grauer.
Stimmt.
Ich wollte eigentlich noch eine Büttenrede machen, aber.
Eine Wasrede?
Eine Büttenrede, wie beim Karneval.
Das ist ein. Echt, kenne ich nicht.
Du weißt nicht, was eine Büttenrede ist?
Nein.
Na, wenn da jemand vorne steht. Jetzt haben wir hier ein Bier getrunken und uns gegenseitig zugewunken.
Oh nein, so nennt man das?
Das ist eine, ja, weil er steht dann in der Bütt.
Okay.
Und dann ist es eine Büttenrede.
Was ist denn eine Bütt?
Das ist quasi der Altar beim Karneval. Oh Gott, wir werden alle Begrifflichkeiten durcheinander bringen. Wir werden so schlimm beschimpft werden von Kölnern und von überhaupt von Karnevalisten. Oh Gott. Hör auf, mir solche Fragen zu stellen und mich in irgendwelche Fallen zu locken, Doreen.
Aber jetzt muss ich mal kurz was fragen. Was macht man dann am 11.11.? Was ist das?
Am 11.11. geht der Karneval los. So, und dann wird...
Und warum trinken wir jetzt im Januar?
Wir trinken jetzt, es ist schon Februar erstmal, da geht's schon mal los. Und jetzt ist halt Rosenmontag und am Aschermittwoch ist alles vorbei, dann wird gefastet. Und dann darf man ja auch kein Bier mehr trinken. Deswegen könnten wir diese Folge ja nicht dann machen, wenn der Karneval vorbei ist.
Stimmt.
Es wäre ja totaler Quatsch, eine Kölsch-Folge zu machen. Zum das Karneval, ist, wenn der Karneval eigentlich zu Ende ist.
Das ist doch eigentlich perfekt, weil dann geht's in die Fastenzeit, wo man anfängt, Bockbiere zu trinken.
Ja.
Das Flüssige bricht das Fasten nicht.
So.
Und weil Bockbiere eine feste Mahlzeit sind, ah, das ist doch, es schließt sich, der Kreis schließt sich.
Aber jetzt hör sofort auf, mir irgendwelche Fragen zu stellen, noch, die sich mit Karneval,
Aber jetzt muss
ich kurz... Ich komme aus Bremen, ich habe da keine Ahnung von. Ich weiß nur, dass, also eine Büttenrede ist eine Büttenrede. Weißt du noch, welches ist?
Links war das erste.
Links war das erste und da sieht man schon...
Den
also,
farblichen Unterschied.
Es ist schon echt ein farblicher Unterschied, ne?
Das erste war sogar das Clinton, das habe ich mir noch gemerkt.
Ja.
Ich höre dir ja zu.
So, also das Clinton-Bier ist auf jeden Fall das hellere.
War der Schaum jemals... Doch, der war mal stabil, ne?
Der Schaum ist relativ unstabil, wenn ich mal ehrlich sein soll. Also selbst wenn man das wieder ein bisschen aufgeschäumt hat durch Schütteln, hält es nicht so lange.
Ich finde es ein bisschen kräuterig. Schlank.
Auf jeden Fall nicht bitter.
Überhaupt nicht.
Also im Vergleich zum Altbier ist es fast wie Wasser.
Wenig Geschmacksnuancen.
Mhm.
Also ich würde nicht mal malzig sagen, das ist eher das da. Es ist Flüssigkeit im Mund.
Es prickelt, es ist viel Kohlensäure drin.
Ja.
Und offensichtlich passt es gut zu einem Sauerbraten. Das kannst du so wegtrinken.
Nach dem Altbier ist das so
nach
Spülwasser.
Nach dem Altbier schmeckt es fast wie Mittelstrahl hell.
Aber ist das jetzt gut oder ist das schlecht?
Es ist gut für Mittelstrahl hell.
Gut für Mittelstrahl hell,
ja. Also es ist nicht schlecht. So. Es ist auch gemein zu sagen, es hätte keinen Charakter. Das stimmt auch nicht.
Und für einen Kölsch ist es gut.
Ja, kann ich aber auch alle verstehen, die sagen, Kölsch ist kein Bier. Weil das schmeckt...
Nach wenig.
Ja.
Gut, das ist aber auch eine Frage der Erwartungshaltung. Wenn ich jetzt einen Chocolate-Bock erwarte, dann ist das eine Enttäuschung. Aber ich kann mir vorstellen, so ein Kölsch im Sommer im Biergarten würde ich es mir bestellen.
Ja. Die Schreckenskammer hat im Vergleich dazu eine doch dunklere Farbe.
Eher goldig, oder?
Wenn
das andere eher gelb ist das andere eher gold.
Ja, stimmt. Das riecht süß.
Ach, riecht anders vor allem. Also es riecht wirklich anders.
Also
das ist aber herb.
Es riecht süßer und es schmeckt herber, wollte ich gerade sagen.
Aber es bleibt nicht hängen.
Nö.
Aber am Anfang auf jeden Fall ist es präsenter.
Genau, also da gibt es dann ja die Geschichte auch dazu, dass das quasi das Bier zur Henkersmahlzeit ist. Also da hat man sich dann aber was Schönes einfallen lassen, finde ich. Bevor man da den Kopf abgeschlagen bekommt, dann nochmal so ein leckeres, süffiges Kölsch. Schöne Farbe hat's.
Ja.
Ein bisschen herb ist es auch.
Also tatsächlich mehr Geschmack als das andere, aber ich finde beide gut.
Ich fand auch beide gut.
Das Mühlenkölsch, muss ich sagen, würde ich tatsächlich eher im Sommer trinken. Zu einem Salat, zu einem Fischgericht, irgendwas Leichtes. Und das Schreckenskammer, da würde ich schon eher Fleisch dazu bestellen. Das wäre dann vielleicht doch eher Richtung Burger, ein bisschen was Deftigeres, weil es ein bisschen mehr Kante hat.
I've got the brower.
Auch selbst Kölsch gehört noch zum Reinheitsgebot.
Ja.
Also wird nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut.
Korrekt.
Ist das nicht eine super Überleitung?
Bisschen random, aber ja.
Du wolltest über das Reinheitsgebot mit mir sprechen.
So sieht's aus.
Ja, aber warum denn?
Weil ich es interessant finde und weil es so viele Sichtweisen gibt und ich auch mal die Sichtweise unserer Zuhörer gerne kennen wollen würde.
Mhm.
Und dafür können wir das doch einmal thematisieren.
Ja.
Ja.
Was bedeutet denn das Reinheitsgebot?
Also, das Reinheitsgebot gibt es seit dem 23.04.1516. Damals von Ludwig X. In Ingolstadt quasi auch erlassen. Und damals ging es ja primär darum, das Bier reinzuhalten. Schlichtweg, dass es kein schlechtes Bier gab. Und da ging es damals aber auch vor allem um Gerste, Wasser und Hopfen. Und vor allem ging es um Gerste, weil Weizen und Roggen eben für die Bäckereien vorbehalten war zur Nahrungsmittelsicherung. Das quasi auch immer Brot mit auf dem Tisch war. Dann gab es 1993 das vorläufige Biergesetz, wo auch Hopfenextrakt noch erlaubt war. Und eigentlich gibt es jetzt seit 2005 die Bierverordnung. Da steht zum Beispiel drin, was wird überhaupt alles als Bier bezeichnet. Deswegen ist Kölsch auch ein Bier. In Deutschland haben die Brauer ja die Möglichkeit, entweder nach dem deutschen Reinheitsgebot zu brauen, das heißt Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Oder wir können eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Das machen wir ja im Normalfall, wenn wir mal abseits vom Reinheitsgebot unterwegs sind. Und dann gibt es aber tatsächlich auch den Weg der Kreativbrauer. Auch die müssen eine Ausnahmegenehmigung haben. Aber da bin ich zum Beispiel mittlerweile Mitglied in dem Verein. Das sind die Deutschen Kreativbrauer e.V. Die gibt es seit dem 30.01.2016. Und da geht es zum Beispiel darum, dass man eine inhabergeführte oder unabhängige Brauerei ist. Und auch Transparenz an seinen Roh- und Hilfsstoffen hat und auch abseits vom Reinheitsgebot brauen darf. Und da bin ich ja ein ganz großer Fan von. Ich finde das Reinheitsgebot schon gut, dass man eben diese vier Zutaten hat, dass man da nicht anfängt rumzupanschen. aber das Natürlichkeitsgebot lässt quasi noch mehr zu. Das heißt, ich arbeite gerade an einem Rezept mit natürlichen Zutaten, aber da sind eben nicht nur die vier drin. Und für das brauche ich hier in Deutschland eine Ausnahmegenehmigung. Und die deutschen Kreativbrauer, sag ich mal, kämpfen eben dafür oder setzen sich dafür ein, dass deutschlandweit so gebraut werden darf. Weil hier in Bremen ist es relativ simpel, diese Ausnahmegenehmigung zu bekommen. Zumindest hatten wir da noch keine Probleme. Ich weiß aber, dass es den Leuten in Bayern einfach anders geht. Und ich finde es einfach schade, dass es Ländersache ist und nicht jedes Bundesland da einheitlich agiert. Das ist ein bisschen schade.
Das heißt, eine Craft-Bier-Brauerei muss, wenn sie ein besonderes Bier brauen möchte, was eben nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut wird, eine Ausnahmegenehmigung.
Ja, da musst du einmal ein Rezept offenlegen, am besten auch eine Begründung. Beim Witbier war es zum Beispiel so, dass es ein internationaler Bierstil ist, mit Koriander und Orangenschalen, also der speziell aus Belgien in dem Fall kommt. Das heißt, wir können es ja auch begründen. Also das, was wir teilweise ja hier brauen, wir haben das Rad ja nicht neu erfunden, sondern das sind ja Bierstile, die es schon gibt. Mhm. Ich würde es schade finden, wenn das irgendwann verwehrt wird. Vor allem in dem Fall, ich meine, unsere letzte Aktion war jetzt das Breakfast Stout. Da waren Kaffeebohnen mit drin, einer Rösterei, die hier im Dachgeschoss produziert. Das würde ich halt schade finden, wenn man sowas verwehrt.
Und selbst wenn ich da jetzt irgendwie Mangosaft mit reinbrüllen möchte, dann brauche ich eine Ausnahmegenehmigung.
Wenn du es in den Verkehr bringst, ja.
Oder ich nenne es einfach anders und nenne es halt nicht Bier, sondern nenne es Fassbrause. Oder darf man das nicht einfach
umbenennen? Naja, in dem Fall ist es ja so, dass wir ja ein Bier auf den Markt bringen. Und Fassbrause ist ja auch immer mit diesem Limo-Anteil. Also man muss ja auch so ein bisschen immer auf die Deklarierung achten. Das ist ja immer, es gibt einmal unser IPA, heißt zum Beispiel Swabby IPA, aber es ist nicht die Verkehrsbezeichnung. Die Verkehrsbezeichnung ist Bier. Bei Fassbrause ist es ja auch so, dass es ein Mischgetränk aus so und sowas ist. Mhm. Und du musst ja trotzdem bestimmte Werte erfüllen. Bei mir kratzt es, wenn ich anfange, ein Bier nicht mehr Bier zu nennen, weil es ist ja ein Bier. Es ist ja, nach seinen Zutaten ist es ein Bier, es ist auch in Belgien ein anerkannter Bierstil. Warum dann nicht auch in Deutschland?
Aber vermisst du es dann irgendwie in Deutschland?
Mir fehlt es nicht, weil ich genügend Brauereien kenne, die was produzieren. In der Nähe vom Dümmer See gibt es eine Brauerei, die Bootshausbrauerei, die hat zum Beispiel gerade ein Bier mit Mangosaft, Mangopüree was gemacht. Auch nur in einer kleinen Charge erstmal zum Ausprobieren. Das heißt, ich kenne ja so ungefähr grob meine Bezugsquellen, wo ich was herbekomme oder ich mache es dann nun einfach selber. Aber ich finde es einfach schade, dass Menschen teilweise gar nicht oder Brauer nicht die Möglichkeit bekommen, etwas zu machen, weil die Behörden in einem anderen Bundesland sagen, nö. In Bremen ist es halt super einfach. Natürlich ist es für uns auch schön, weil wir dann Lohnbrau machen, weil wir die Genehmigungen bekommen, weil es der produzierende Betrieb braucht. Aber sie vor Ort mit einer eigenen Brauanlage nicht in Bayern brauen dürfen, weil Bayern es verbietet. Und das finde ich nicht in Ordnung.
Gibt es für jedes Bundesland noch ein eigenes Reinheitsgebot?
Nein. Die orientieren sich ja alle an der Bierverordnung, wo ja Bier definiert ist und alles, was abseits der Definition ist, bedarf einer Sondergenehmigung, Ausnahmegenehmigung.
Okay.
Genau.
Und dann habe ich nämlich später noch eine Frage beim Schluck der Woche dazu.
In dieser Bierverordnung beschrieben ist, wie ein untergäriges und ein obergäriges Bier gebraut werden darf. Zum Beispiel darfst du bei obergärigen Bieren diese Flaschengärung machen, die zum Beispiel die Inselbrauerei macht. Das dürfen wir bei einem untergärigen in dem Fall nicht.
Warum?
Weil es, genau. Oder zum Beispiel auch Weizen. Du dürftest kein untergäriges Bier mit Weizen brauen, darfst bei obergärig aber. Also man muss es teilweise auch, glaube ich, gar nicht verstehen.
Es ist irgendwann mal gemacht worden, dieses Reinheitsgebot, aus einem guten Grund.
Ja.
Aber du denkst, es ist jetzt überholt.
Ich denke, es ist gut, wenn es darum geht, nicht zu punchen. Also mir geht es ja, also ich habe keinen Bock auf irgendwelche E-Nummern, auf Farbstoffe, auf hier eine Pipette davon und da eine Pipette. Aber angenommen, ich pflücke jetzt irgendwo Erdbeeren vom Hof und diese Erdbeeren möchte ich in mein Bier bringen, dann ist das einfach, sind das einfach Erdbeeren vom Hof. Und es ist ja dann nichts Zugesetztes, nichts Bearbeitetes, nichts Genmanipuliertes. Und dass man da eventuell dann aber einen Strich durch die Rechnung bekommt, finde ich einfach schade. Aber da würde ich auch gerne mal wissen, wie du zu nicht reinheitsgebundenen Bieren stehst.
Ich bin da relativ offen.
Du hast das Pumpkin Ale mitgebracht.
Ich habe das Pumpkin Ale mitgebracht, genau. Aber es gibt so Biere, wo ich dann denke, das verbinde ich halt nicht mit Bier. Mhm. Wobei ich dann auch gerne eines Besseren belehrt werde. Also Mango Puri, würde ich erstmal sagen, gehört da nicht rein. Aber wenn es nachher geil schmeckt, dann bin ich da irgendwie auch sehr offen für, so sage ich mal. Ne? Ja. Also, aber ich würde jetzt erstmal sagen, das ist ein Bier, in ein Bier gehört kein Mango rein. Ja. So.
Aber wie ist es dann beim Witbier mit Koriander und Orangenschalen? In Belgien halt ein Bierstil?
das hat sich auch in den letzten Jahren ein bisschen verändert, ne? Was Biertrinken angeht. Also früher war ein Bier und fertig. Und mit dieser ganzen Craft-Bier-Historie in den vergangenen Jahren, was immer größer geworden ist und wo es halt genügend Brauer gibt, die mit irgendwelchen Aromen rumspielen und das Bier halt eben nicht einfach nur Bier ist, sondern dass man auch darüber redet und ausprobiert und viele verschiedene Sorten hat und dann auch viele verschiedene Aromen hat, dann ändert sich auch das Trinkverhalten von Leuten. Ja. Die bestellen halt nicht einfach ein Bier zum Essen dazu, sondern sie überlegen sich ganz genau, ob sie jetzt ein Weizen oder ein Witbier oder ein Kräusen oder ein dunkles Bier oder ein Altbier dazu bestellen. So wie wir jetzt auch über Bier reden und was man dazu essen kann oder essen wird. Oder dass man das eine Kölsch würde man halt eher im Sommer trinken wahrscheinlich oder passt besser in den Biergarten zu heißen Temperaturen. Und das andere Kölsch trinkt man halt zu einem Fleischgericht. Mhm. Das hat sich halt verändert in den letzten Jahren.
Irgendwo salonfähiger geworden, oder? Ja. Nicht mehr nur einfach zum Vorsaufen oder irgendwo im Stadion oder Konzerten, sondern auch in die gehobenere Küche, kann man vielleicht so sagen. Oder da, wo man sich einfach mehr Gedanken macht.
Ich finde das Reinheitsgebot prinzipiell erstmal auch nicht so unwichtig. Die werden sich ja was dabei gedacht haben, dass das so ist. Und wenn du gerade, du hast es gerade angesprochen, du hast halt auch keinen Bock auf irgendwelche E-Nummern, die dann in den Bieren ist. Also wenn man dieses Gebot dann irgendwann kippt, dann kann halt auch sonst was damit passieren. Ja. Ich glaube, es geht dann eher darum, dass die Verwaltungsbeamten, die sich dann um irgendwelche Ausnahmegenehmigungen kümmern, dass die eventuell auch ein bisschen offener werden und dann schon darauf achten, dass man da nicht zu sehr puncht, glaube ich, und da nicht alles zulässt, was man irgendwie auf dem Schreibtisch hat. Ja. Aber vielleicht auch ein bisschen weitsichtiger manchmal ist.
Also ich denke, es wäre einfacher, wenn es eine bundesweite Regelung gibt. Und eine positive bundesweite Regelung, dass halt einfach jeder es darf unter gewissen Voraussetzungen. Natürliche Zutaten. Wenn jetzt jemand draufschreibt, übrigens, ich habe mir jetzt ein Aroma von der und der Firma gekauft, da brauche ich 3 Tröpfchen von. Dann denke ich mir auch, tut mir leid. Wenn ich aber natürliche Zutaten nehme, wie frisch vom Feld oder ganze Früchte, unverarbeitet, finde ich voll fein mit. Also Reinheitsgebot schön und gut, aber gerne mehr Ausnahmegenehmigungen.
Aber das wäre mal, also das wäre wirklich mal so ein Thema, wo mich auch die Meinung der Menschen interessieren würde, die uns hören gerade.
Da finde ich mega spannend. Ich habe ja bei uns in den Führungen oft immer danach gefragt, als wir noch welche machen konnten. Total gespalten, tatsächlich sehr gespalten.
Der Schluck der Woche.
Jetzt würde ich ganz gerne, wo wir gerade beim Reinheitsgebot gewesen sind, würde ich ganz gerne mit meinem Schluck der Woche zuerst kommen, weil mein Schluck der Woche kommt vom Brauhaus Binkert. Es ist ein Kellerbier. Es ist untergärig eingebraut, so steht es auf dem Etikett. Und darunter steht noch, dass es nach dem bayerischen Reinheitsgebot gebraut wurde.
Dann können wir uns ja freuen, dass da nicht gepanscht wurde.
Also es gibt jetzt kein extra bayerisches Reinheitsgebot und es gibt auch kein thüringisches Reinheitsgebot, sondern das ist quasi das deutsche Reinheitsgebot, nur also aus Bayern.
Der Ursprung war das bayerische Reinheitsgebot, was sich ja dann quasi weiterentwickelt hat und bundesweit ja irgendwann einheitlich wurde oder einheitlich her wurde.
Es ist ein trübes Bier, habe ich gerade schon
sowohl das wundert mich.
Einmal vorgelesen, als auch jetzt beim Einschenken. Es hat so wieder was Grau-Gelbes, nicht?
Alles gut.
Du schüttelst den Kopf. Doch, es ist für mich grau-gelb.
Ja, nein.
Du hast gerade noch das goldene Schreckenskammerkölsch daneben. Stell die mal daneben und dann sag mir, das ist doch wohl...
Nein, ich kritisiere nicht deine Fachkompetenz in der Bierbeschreibung, sondern dass bei der Zutatenliste die Hefe nicht aufgeführt ist, ich aber ein naturtrübes Bier habe. Kennst du das bei Paint, wenn man versucht, eine Farbe rauszusuchen und die noch verändern kann und von...
Bei Paint?
Ich habe kein Photoshop. Und wenn man eine Farbe raussucht, die kann man anklicken. Oh. Und dann kann man die auch so schmutzig werden lassen.
Weißt du, warte
so
ganz kurz nochmal zurück. Du hast kein Photoshop. Okay. Aber Paint.
Paint 3D.
Ist das jetzt der heiße Scheiß für Windows-Rechner?
Für Menschen, die keine Ahnung davon haben, ja.
Was machst du denn mit Paint? Bitte sag nicht, dass du mit Paint eure Etiketten designst.
Ich liebe Paint. Aber auch da kann man doch die Farben ändern und da kann man auch so schmuddelig werden.
Schmuddelig.
Und das ist, nein, aber kennst du das?
Schmuddelig ist genau das Wort für die Farbe für dieses Bier. Es ist gelb schmuddelig.
Das Ding ist, es ist eigentlich so ein satt gelb trüb, aber es hat irgendwie einen Grauschleier oder habe ich einen Knick in der Linse?
Nee, es hat einen Grauschleier. Es riecht auch schmuddelig. Es ist bitter, es hat viel Kohlensäure. Das ist ein komisches Bier. Wie schmeckt es dir denn?
Süffig. Ohne Ecken und Kanten. Das ist auch eher so ein Salatbier. Da würde ich jetzt keinen Hackbraten zu essen.
Ich bin ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, davon.
beansprucht nicht so sehr meine Geschmacksknospen.
Ich finde, das hat eine unangenehme Bittere hinten.
Ich glaube, nach dem Altbier schmeckt ja einfach nichts mehr. Das Ding ist, man muss immer so ein bisschen unterscheiden, wo die Biere gebraut wurden. Wenn du zum Beispiel ein Pilsener Bier aus Tschechien trinkst, wirst du immer so eine leicht butterige Note drin haben und die sind viel karamelliger. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das heißt, ich glaube, ich würde von einem bayerischen Keller kein norddeutsches Pilz erwarten. Also da musst du dich vielleicht auch ein bisschen von verabschieden. Und dafür finde ich es wiederum in Ordnung.
Am Ende wird es nochmal richtig gut dranbleiben. Denn jetzt kriegen wir so richtig einen verpoolt, weil jetzt kommt das 10-Volumen-Prozent ich nehme einfach mal irgendwas aus dem Schrankbier von Doreen. Ich bin gespannt, was dein Schluck der Woche ist jetzt.
Ich auch, weil ich ja nicht weiß, was
ich... Ich möchte wissen, was es ist. Was du hast einfach was aus dem Schrank gegriffen?
Ja, ich versuche mir immer wieder Inspiration zu holen. Von anderen Bieren, Brauereien, wie auch immer. Das Bier habe ich mir vor 2 oder 3 Wochen bestellt. Also das ist dann in den Kühlschrank gewandert. Ich habe von den 5 Bieren...
Hast du einen eigenen Bierkühlschrank?
Nein. Nein. Weil die mit anderen so wenig Lebensmittel drin sind, dass da noch genug Platz ist.
Oh.
neben diesem Apfel hat sich dann ein Bier gesellt. Jetzt würden wahrscheinlich andere Leute sagen.
Oh, kannst du mal ein Foto von deinem Kühlschrank machen?
Kann ich machen.
Das würde mich mal interessieren.
Ja, ich habe Katzenfutter im Kühlschrank.
Das schmeckt doch nicht.
Ja, manchmal geht's. So, wo habe ich denn jetzt? Ich habe.
Entschuldigung, ja genau, wir waren dabei stehen, du hast.
Wir driften ab.
Du hast also den Kühlschrank aufgemacht und da waren neben dem Katzenfutter waren da noch mehrere Biere drin und dann hast du gedacht, ich habe jetzt keine Zeit und keinen Bock, mir Gedanken darüber zu machen, ich nehme einfach das mit. Und dann hast du da in diese Dose gegriffen und hast nur noch kurz geguckt, 10 Volumenprozent, das ist
nicht
super.
Das Katzenfutter.
Das ist nicht das Katzenfutter, das ist das Bier, das bringe ich jetzt mit, das ist der Schluck der Woche für heute und im besten Fall ist es das letzte Bier, was wir in diesem Podcast trinken. Was ist es für ein Bier? Ich bin sehr gespannt. Ich habe schon die Gläser hier bereitgestellt und es ist eine Dose, wir brauchen keinen Flaschenöffner mehr.
Also,
es heißt, ist eine sehr stylische Dose. Entschuldigung, ich sehe es ja. Von oben, also von weitem, wir sitzen ja weit auseinander. Ich sehe es schon, es ist vom Design her nicht mit Paint gemacht.
Ich habe mir Biere gekauft unter dem Aspekt New England IPA. Ich wollte gerne mal viele New England IPAs probieren.
Was sind denn New England IPAs jetzt schon wieder?
New England IPAs sind IPAs, also New Pale Ales, die noch fruchtiger sind. Also richtige Fruchtbomben, aber oft nach dem deutschen Reinheitsgebot tatsächlich gebraucht werden, aber richtig tropische Früchte haben. Und dazu oft noch hazy sind. Hazy ist eigentlich die Erweiterung zu trüb. Also hazy ist wirklich wolkig. Ich finde, das sieht so appetitlich aus. Das sieht aus wie Orangensaft. Und das finde ich faszinierend. Naja, auf jeden Fall habe ich mir, glaube ich, 5 Biere für knapp 40 Euro bestellt. Also das ist, ja, das ist schon, genießen wir das bitte heute.
Diese Dose hat also im Durchschnitt 8 Euro gekostet?
Ja. Also bei der weiß ich es nicht genau, aber eine Dose hat zum Beispiel 2,39 Euro gekostet. Aber ich habe auf jeden Fall für diese ganze Bestellung 40 Euro bezahlt. Und es waren auf jeden Fall 5, waren schon Granaten dabei. Also wie gesagt, das ist jetzt, ich glaube, das 4. davon, 3 habe ich schon verkostet.
Wo war ich da, als du die verkostet hast?
Nicht bei mir zu Hause. Wir nehmen jetzt das 4. Das können wir zusammen verkosten. Und ich fand es mega spannend, weil da Kryo-Hopfen mit drin ist. Der Hopfen ist relativ neu auf dem Markt. Also Kryo ist eine bestimmte Beschreibung. Und zwar geht es darum, dass man weniger geben muss, um mehr zu erreichen. Und da meine ich jetzt gar nicht, dass es irgendwelche super Extrakte sind, die man mit einer Pipette gibt. Sondern man muss immer bedenken, dass eine Hopfendolde bringt sehr viel mit, was man nicht braucht. Man braucht im Endeffekt eigentlich das Lupulin da drin. Und dieser ganze Blätterkram ist relativ überflüssig. Zumindest für das, was man damit erreichen will, wenn man Bittere erzielt. Und der Kryo-Hopfen ist nochmal eine Spur anders bearbeitet, um weniger geben zu können. Man muss sich vorstellen, wenn wir bei uns im Prozess Hopfen geben, spätestens im Whirlpool, wo wir quasi in der Mitte diesen Trubkegel haben, wo sich alles zusammensammelt, kann es eine Whirlpool-Überbelastung geben. Das heißt, ich fange irgendwann an, dass mein Trubkegel sich einfach zerschießt und ich noch so viel Würze in meinem Whirlpool habe, das aber so trüb ist und mit dem Hopfen vermengt ist, dass ich die nicht mehr verwenden kann. Und damit ist es kritisch.
Mhm.
Das geht, glaube ich, zu weit. Ich glaube, das versteht keiner mit dem Kryo-Hopfen.
Wenn ihr das nicht verstanden habt, fragt einfach
nein,
an fragen@malzenundhopf.de und dann arbeiten wir das auf.
Ich sag mal so, man muss sich das so vorstellen. Ich habe ein Braufachmagazin gehabt, habe da Kryo-Hopfen gelesen und für mich ist das als Brauer so, ich muss den neuesten Shit ausprobieren.
Ja.
So geht es mir mit dem Kryo-Hopfen. Probieren wir den aber.
Ich frage mich die ganze Zeit, warum das noch nicht auf ist, das Bier.
Weil es noch warm werden muss.
Oh nein, wirklich?
Also, das Bier heißt Megalomaniac von Yankee und Kraut und Birol.
Oh, es schäumt schon. Der Schaum ist tatsächlich exorbitant. Es ist Hälfte Schaum, Hälfte Bier in dem Glas.
Boah, das ist ja krass, oder?
Die tropischen Früchte. Also ich habe das Glas noch gar, ich habe das Glas noch gar nicht an meiner Nase gehabt. Ich habe es nur vor mir auf den Tisch gestellt und es kommt direkt das Aroma hoch.
Und das ist hazy. Also das ist die Farbe, die Trübung. Krass, wie das riecht, oder?
Das riecht fantastisch.
Geil, oder?
Es schmeckt super.
Mega. Also wir sind jetzt bei 10 Volumenprozent.
Die schmeckt man aber auch, wenn ich ganz ehrlich sein soll.
Das ist schon wuchtig, ne?
Ja. Ich glaube, ich weiß, du magst deine Biere eher so ein bisschen
angewärmt.
Und ich kann auch verstehen, dass man dann dadurch das Aroma besser schmeckt. Aber ich glaube, dieses Bier, dadurch, dass es so nach tropischen Früchten riecht und auch schmeckt, wäre besser, wenn es ein bisschen kalt ist.
Ja, ich glaube, das wäre dann ein bisschen erfrischender.
Mhm.
Mega spannend. Ich habe da nämlich eine Sache zugelesen. Und zwar schreiben sie selbst, nach dem Motto Go Big or Go Home, einfach Sensory Overload. Zusammen mit unseren Freunden von Birol haben wir diesen Behemoth. Okay, Aussprache ist, glaube ich, echt nicht unser Ding, oder? Vor euch gezeugt. Nichts für Zartbesattete. Dieses Bier ist eine gefährliche, trinkbare Geschmacksbombe. Und dann tatsächlich, recht haben sie. Mega. Ja. Also würde ich so unterschreiben.
Ja.
Das Bier ist mega lecker. Ihr müsst euch vorstellen, wirklich hazy. Also in dem Fall müsst ihr wirklich über die Trübung hinaus, ist das wirklich wolkig dicht. Also man kann nicht durchschauen. Auch nichts dahinter erahnen. Von der Farbe so ein bisschen wie Orangensaft. Ein feinporiger weißer Schaum. Geschmacklich eine Wucht. Ich würde nicht mal sagen, es ist malzbetont. Trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe viel im Mund. Also da passiert halt irgendwie unglaublich viel. Richtung tropische und ich würde auch sagen gelbe Früchte. Dezent säuerlich. Ich muss sagen, die bittere fenstert gar nicht so. Also es ist nicht so, dass ich sage, da hängt irgendwas, das ist unangenehm, das verkrampft sich. Aber es ist, ich würde da jetzt keine volle Speise zu essen. Da darf vielleicht ein bisschen was Frittiertes dabei sein. Ente süß-sauer mit Reis oder Nudeln.
Ich hätte auch gesagt, das ist eher was fürs zum Dessert.
Ja, stimmt.
Irgendwas Süßes dazu essen und dann diesen sehr fruchtigen, ich will es fast sagen, Biercocktail, aber
schon eine Wucht.
Das ist, also man schmeckt auf jeden Fall, dass da viel Alkohol drin ist, ja. Aber du hast das sehr gut zusammengefasst gerade. Jetzt brauche ich gar nichts mehr erzählen. Und die Dose sieht geil aus.
Ja.
Und du hast total recht, das sieht aus wie, also man könnte auch, wenn dieser Schaum nicht wäre, oder wenn nur so ein leichter Schaumfilm drauf ist, wie bei frisch gepresstem Orangensaft, dann sieht das halt wirklich aus wie Orangensaft. Ich gehe mit einem guten Gefühl nach Hause.
Total, es war wieder richtig nett.
Und in 2 Wochen reden wir über Bockbier.
Ja, bietet sich ja an zur Fastenzeit.
Willst du ganz kurz teasen, was das Besondere am Bockbier ist?
Viel von allem.
Es ist auch viel von allem. Ja. Dann sollten wir nur auf jeden Fall nicht wieder 5 Biere probieren, so wie heute, sondern vielleicht diesmal nur 2 oder 3.
Wir können ja sagen, der Schluck der Woche muss ein bestimmtes Kriterium erfüllen. Das finde ich mal spannend.
Warte mal, pass auf. Wir reden nächste Woche über Bockbier und der Schluck der Woche darf nicht aus Deutschland kommen.
Wie machen wir das mit einer Brauerei, die im Ausland ist, aber in Deutschland gebraut hat, weil sie den deutschen und europäischen Markt nutzen möchte?
Naja, du musst es einfach nur verargumentieren dann bei mir, dass du dich an die Vorgabe gehalten hast, dass der Schluck der Woche nicht aus Deutschland kommt.
Okay, das kriege ich hin.
Na dann, freue ich mich auf die nächste Aufzeichnung.
Können wir noch ein bisschen Reklame schalten?
Wo dann schon Karneval gewesen sein wird. Wir können gerne noch ein bisschen Reklame schalten.
Und nun Reklame.
Worum geht's denn diesmal in deiner Reklame?
In der Reklame geht es gerade um unseren frisch geborenen Online-Shop. Und zwar könnt ihr ab sofort unser Bier quasi auch überregional bestellen. Das heißt, wenn ihr auch nicht aus Bremen kommt und hier freitags ab 14 Uhr vorbeikommen möchtet im Braugasthaus, könnt ihr unter shop.brauerei-bremen.de unsere Biere ab sofort auch online bestellen. Also nicht nur Biere, wir haben auch den Kellerbrand und den Hanseatenbrand, also wir haben auch Spirituosen im Shop.
Wo nochmal genau kann man den Shop finden in diesem Internet?
Im Internet kann man diesen Shop finden unter shop.brauerei-bremen.de oder ihr könnt auch auf unsere Homepage gehen, brauerei-bremen.de. Auch da wird ihr auf den Shop geleitet.
Der Shop wurde designt von Doreen mit Paint.
4D.
4D.
Das war Beklapp.
Ja, dann haben wir alles besprochen heute.
Es war irgendwie alkohollastig. Puh.
Also ich fand es heute gar nicht so krass, ehrlich gesagt. Also man merkt schon wieder,
wir haben wenig und viel getrunken.
Wir haben Alkohol getrunken, ja. man fängt ein bisschen mehr an zu faseln. Ja. So, genau. Man lallt so ein bisschen mehr, vor allen Dingen jetzt, wo man schon einen Großteil von dem letzten Bier mit den 10 Volumenprozent intus hat. Aber es hat trotzdem wieder Spaß gemacht und es vergingen die Minuten wie im Flug mit dir.
No. Es war schön, dich wiederzusehen.
Ja.
Mann, wir sehen uns nur alle 2 Wochen, das ist echt.
Vielleicht kriegen wir noch eine Sonderfolge irgendwo mal dazwischen. Wenn ihr Fotos sehen wollt zu der Folge, wenn ihr die Flaschen sehen möchtet, wie sie aussehen, die Etiketten, wenn ihr uns sehen möchtet, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn
glaubst
ihr...
Glaubst du, jemand schaltet ein, weil er Doreen Gaumann und Wolle Loh
ich glaube,
sehen möchte?
Ich glaube sehr, dass es Menschen gibt, die gerne wissen möchten, wie du aussiehst.
In meiner Jogginghose heute, nachdem ich es vor 2 Wochen noch kritisiert Nein. habe.
Ich glaube tatsächlich, dass Menschen wissen möchten, wie du aussiehst und nicht nur, wie du dich anhörst. Deswegen hoffe ich sehr darauf, dass wir Besucher bekommen bei Instagram, bei Facebook und bei Twitter. Unter Malzen und Hopf findet ihr uns dort und auch die Fotos, die Begleitfotos zu dieser Folge. Ich glaube nicht, dass die Leute auf diese Seite gehen, um zu sehen, wie ich aussehe. Ist auch nicht schlimm.
Wir freuen uns über eure Nachrichten und euren Support.
Nicht nur über Nachrichten, wir freuen uns auch, wenn ihr einfach mal ein Like da lasst und wenn ihr uns abonniert bei diesem Podcast.
Oder empfehlt.
Oder empfehlt. Ja. Oder beim nächsten Mal wieder reinhört, wenn wir wieder im Sudhaus hier in der Unionbrauerei sitzen und die nächste Folge von Malz und Hopf aufnehmen. Ich freue mich auf die nächste Folge, dann geht's um Bockbier.
Zur Fastenzeit, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war Malzen und Hopf, ein Podcast über Bier und Braukunst aus der Unionbrauerei Bremen. Mit Doreen Gaumann und Wolle Loh. Mehr Infos unter malzenundhopf.de. Prost!